Ich lese uns dann den Predigttext für den heutigen Tag. Das ist auch wieder Lukas-Evangelium, Kapitel 18, die folgenden Verse von 15 bis 27. Sie brachten auch junge Kindlein zu ihm, dass er sie sollte anrühren. Da es aber die Jünger sahen, bedrohten sie die. Aber Jesus rief sie zu sich und sprach: Lasset die Kindlein zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solcher ist das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer nicht das Reich Gottes annimmt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und es fragte ihn ein Oberster und sprach: Guter Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Jesus aber sprach zu ihm: Was heißest du mich gut? Niemand ist gut, denn der einige Gott. Du weißt die Gebote wohl. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Er aber sprach: Das habe ich alles getan von meiner Jugend auf. Da Jesus das hörte, sprach er zu ihm: Es fehlt dir noch eins. Verkaufe alles, was du hast, und gib's den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm, folge mir nach. Da er aber das hörte, ward er traurig, denn er war sehr reich. Da aber Jesus sah, dass er traurig war geworden, sprach er: Wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes kommen. Es ist leichter, dass ein Kamel gehe durch ein Nadelöhr, denn dass ein Reicher in das Reich Gottes komme. Da sprachen die, die das hörten: Wer kann denn selig werden? Er aber sprach: Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Bis dahin.
Einen schönen guten Tag. Und so, einen Moment, ich muss hier noch ein bisschen fummeln. So geht's. Ja, wir beschäftigen uns miteinander ja schon seit einiger Zeit mit dem Lukas-Evangelium. Und es ist immer wieder mal Thema Jesu in verschiedenen Episoden seines Dienstes und den verschiedenen Begegnungen, wie es sich mit dem Reich Gottes verhält. Oder vielleicht ist eine andere Formulierung etwas präziser zu fassen: mit der Königsherrschaft Gottes. Das ist ja hier auch wieder Thema in den Begegnungen, die Jesus hier hat. Es wird nicht ganz klar, ob die Begegnungen auch an dieser Stelle des Weges Jesu stattgefunden haben. Lukas gibt sie uns hier zur Kenntnis, weil der Berichterstatter Lukas, glaube ich, etwas sehr Wesentliches damit bezweckt, was wir von Jesus lernen sollten. Und was wir in der Frage lernen sollten, wie auch wir in diese Königsherrschaft Gottes hineinkommen. Ganz zu Anfang gibt Lukas ja ein Programm mit, wofür er eigentlich seinen Bericht verfasst hat. Da sagt er: Was ich dir hier vorlege, lieber Gottesfreund, das soll dir dazu dienen, dass du einen festen Grund habest der Lehre, darin du unterwiesen bist. Ich glaube, genau da hinein gehören auch diese beiden Berichte aus dem Dienst Jesu. Und deswegen wollen wir da mal ein bisschen näher hineingehen heute Nachmittag. Das Thema mit dem Reich Gottes, mit der Königsherrschaft Gottes, das taucht hier nicht neu auf. Das taucht vom Zusammenhang her in Kapitel 17 auf, mit dem Vers 20. Da sind es Pharisäer und Schriftgelehrte, die Jesus nach dem Reich Gottes fragen. Wann kommt das? Wie kommt das? Wo kommt das? Jesus bügelt die Fragesteller ziemlich schnell ab. Da nimmt er sich nicht lange Zeit für. Vielleicht Müssen wir auch beachten, dass das Reden Jesu über das Reich Gottes auch immer den Charakter von Gericht hat. Jesus hat sich schon in seiner Zeit in Galiläa mal Pharisäern und Schriftgelehrten zugewendet in der Frage nach dem Reich Gottes und liest ihnen da gewaltig die Leviten. Er sagt, ihr habt den Schlüssel zum Reich Gottes. Ihr geht aber nicht hinein und die, die hinein wollen, die hindert ihr dran. Damit entscheidet man sich auch für ein Verhalten gegenüber der Königsherrschaft Gottes. Und in diesem Fall, wie Jesus es den Pharisäern und Schriftgelehrten dokumentiert, führt das Verhalten dazu, dass die Königsherrschaft Gottes ihnen nicht zum Heil wird, sondern zum Gericht. In einer ähnlichen Weise fertigt Jesus die Fragesteller ab, die ihm hier begegnen. Damit ist aber noch lange nicht am Ende mit dem Thema. Das Thema, das da aufgeworfen wurde, das behandelt er weiter, wendet sich aber damit seinen Jüngern zu, denen, die von der Königsherrschaft Gottes wirklich etwas wissen wollen, die sie wirklich haben wollen und die ihr auch angehören wollen. Denen hat er noch ziemlich viel dazu zu sagen. Wie es sein wird in der Zeit, wenn er wiederkommt und die Königsherrschaft Gottes wirklich zu 100% aufrichtet. Wie diese Königsherrschaft Gottes jetzt aber auch schon für sie gegenwärtig ist, nämlich in seiner eigenen Person. Darin, dass der von Gott gesandte Herr und König in ihrer Mitte ist und gegenwärtig ist, damit ist ihr Leben bei dieser Königsherrschaft, da sie dem König schon angehören dürfen. Sie bekommen einen Ausblick darauf, wie das aussieht, wenn Jesus diese Königsherrschaft ganz ausführt und wie das dann aussehen wird, wenn er das Herz Gottes, das Herz eines barmherzigen Vaters, das Herz eines heiligen Gottes wirklich zur Regierungspolitik in dieser Welt macht. Jesus hat da auch noch mahnende Worte, die aber durchweg eigentlich eine positive Ausrichtung haben sollen. Sie sollen dazu aufrufen, siehe darauf, dass du dabei bist. Es wird zu der Zeit, wenn Jesus wiederkommt, unterschieden zwischen denen, die dabei sind, weil sie ihm angehören, und denen, die nicht dabei sind, weil sie ihm nicht angehören. Man muss sich da nicht ständig den geistlichen Puls fühlen, wie das in unserer Prägung leider sehr lange Zeit üblich war. Bin ich es auch wirklich? Die Frage ist sehr schnell beantwortet. Dadurch, dass man sich einfach mal fragen kann, ist Jesus Christus mein Herr? Ist Jesus Christus mein Heiland? Habe ich ihm mein Leben übergeben? Dann bin ich dabei. Dann gehöre ich in diese Königsherrschaft, dann kommt er für mich. Dann darf ich mit erhobenem Haupt darauf sehen, dass er kommt und mich darauf freuen, dann bei ihm zu sein. Weiter, ja, muss ich nicht rennen, es liegt nicht an meinem Wollen oder Laufen, es liegt alleine in der Frage, gehört mein Leben Jesus Christus? Dann darf das für mich eine freudevolle Perspektive sein, dass ich auf einen wiederkommenden Herrn zulebe. Das sollten die Jünger auch von ihm lernen. Sie sollten dann auch von ihm lernen, dass das manches Mal auch in Geduld stattfinden muss. Dieses doch ja ein bisschen rätselhafte Gleichnis von der bittenden Witwe. Das steht hier im selben Zusammenhang. Aus dem es aber auch zu lernen gibt, er kommt gewiss wieder. Wenn die Zeit für die, die ihm gehören, auch noch eine ist, wo sie nicht Recht bekommen und wo sie an manchen Stellen kämpfen müssen, gehen sie doch auf den zu, der dieses Recht für die, die ihm gehören, aufrichten wird. Unter seinen Zuhörern sind dann eben auch etliche, wie wir das gerade eben gehört haben, die den Zugang zur Königsherrschaft Gottes noch nicht so ganz auf die Reihe kriegten. Die tatsächlich der Überzeugung waren, sie haben diesen Zugang in sich selber. Sie gucken auf sich und denken, Gott, was kannst du froh sein, dass du uns hast? Und so, meinen sie, könnten sie auch vor dem lebendigen Gott stehen. Ich glaube, wir haben uns im Januar darüber unterhalten. Zu denen muss Jesus ein Gleichnis sagen, dass diese Selbstgerechten wie die Pharisäer ihren Platz nicht im Reich Gottes haben, aber die, die nach Gnade suchen und nach geschenkter Gerechtigkeit suchen, ihren Platz im Reich Gottes mit Sicherheit finden. In diesem Zusammenhang ordnet nun Lukas auch die beiden Begebenheiten, denen wir uns heute zuwenden wollen. Die sind uns ja auch aus anderen Evangelien bekannt. Die Segnung der Kinder und das Gespräch mit dem reichen Mann. Vielleicht ist eine andere Episode bekannter, wo es der reiche Jüngling heißt. In beiden Fällen geht es auch noch einmal um die Frage nach dem Zugang in die Königsherrschaft Gottes. Da wurden Kinder, kleine Kinder, zu Jesus gebracht, dass er sie segnen sollte. Ich glaube, bei Matthäus kommt dann noch ein entsprechender Hinweis der Jünger. Jesus hatte einen langen Tag, hat viel gearbeitet und sie wollten ihm jetzt mal Ruhe gönnen. Die Leute, wir wissen nicht, ob es die Eltern waren oder ob das nur Leute waren, die erkannt haben, das macht Sinn, dass wir diese Kinder zu Jesus bringen. Die haben tatsächlich einen Blick dafür, wie Segen in das Leben der Kinder kommen kann, nämlich indem sie zu Jesus gebracht werden. Die Jünger haben diesen Blick nicht unbedingt, die werden etwas ungehalten. Kinder waren ja in keiner Weise irgendwie mündig, schon gar nicht im geistlichen Sinne. Was soll das? Warum schleppt ihr die hier an? Jesus sagt, lasst die Kinder zu mir kommen und hindert sie nicht daran. Früher wurde mit dieser Stelle die Kindtaufe begründet, weil man da las, ihnen gehört das Reich Gottes. Jesus sagt aber, solchen gehört das Reich Gottes. Und damit sind wir nochmal auf einen ganz anderen, ganz entscheidenden Punkt gewiesen, nämlich auf das, was Jesus auch noch sagt. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, werdet ihr nicht in das Reich Gottes kommen. Wie sind also Kinder? Was möchte Jesus, dass seine Jünger verstehen, wie sie ihm begegnen sollen? Was heißt das? Werden wie die Kinder. Kinder kommen in eine Begegnung, jedenfalls da, wo ein Vertrauensverhältnis besteht, und sind dann einfach da. Und zwar sind die volle Kanne da. Da, wo Kinder zu einer vertrauten Person kommen, sind die zu 100% da. Es werdet ihr vermutlich auch so kennen. Ich erlebe das bei meinen Kindern, was das heißt. Die kommen mit 100%iger Präsenz. Also, es ist manchmal für Tanja und mich sehr herausfordernd. Aber das ist so. Die halten nichts zurück. Die haben Zumindest bei unseren Kindern ist das so, die haben auch gar keinen Plan B, wenn sie in die Begegnung kommen. Die kommen, sind zu 100% da und erwarten alles. Das ist der Grundunterschied von den Pharisäern. Der Pharisäer, den wir vorher kennengelernt hatten, der stellt sich vor Gott hin und hat aber die Hände so voll mit seinem eigenen Gemache, seinem eigenen Tollsein. Und wahrscheinlich ist dem auch noch eine dritte Hand gewachsen, mit der er sich die ganze Zeit auf die Schulter klopfen kann. Ich sagte ja vorhin schon, Gott, was kannst du? Froh sein, dass du mich hast. Wer sich so vor Gott hinstellt, der braucht auch nicht zu denken, dass er irgendwas empfangen würde. Er hat ja gar keine Gelegenheit, etwas zu empfangen. Er meint ja nur, wunderst, was er zu bringen hätte. In der jüdischen Gebetshaltung wird das sehr deutlich, dass wir machen das germanische Jahr mit diesem meine Hände in die Hand eines Herrn legen. Juden treten eigentlich vor Gott, gucken nach oben und halten die Hände auf in der Erwartung, Gott wirft Gutes in meine Hände. Das drückt diese Haltung aus. Und so kommen Kinder auch. Was hast du für mich? Wirf mir doch mal Gutes in die Hände. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Ohne Rückhalt, ohne Plan B in der Begegnung, einfach voll da. Auch mit voller Erwartung da und zu diesem Werden wie die Kinder gehört, ja, wenn ich es mal so ausdrücken darf, eine gewisse unverschämte Erwartung. Meine Frau und ich könnten uns ja mal die Frage stellen, mit welchem Recht kommen unsere Kinder eigentlich und erwarten alles Mögliche von uns? Und die Antwort wäre, unsere Kinder kommen mit dem Kindesrecht. Und sie kommen, weil wir ihre Eltern sind. Und so kommen Kinder und treten in die Königsherrschaft Gottes mit dem Kindesrecht und erwarten, weil der, zu dem sie kommen, ihr Vater ist. Und dann macht es auch Sinn, mit leeren Händen zu kommen, weil wenn man mit leeren Händen zu einem Vater kommt, der reich ist über alle, die ihn anrufen, dann kann man in dieser gewissermaßen unverschämten Erwartungshaltung von diesem Vater auch erwarten, dass er die ausgestreckten Hände füllt. Man kann dann auch erwarten, wenn man kommt, wie ein Kind kommt, dass dieses hundertprozentige Kommen vom Vater gesehen und angenommen wird, auch das Vertrauen, das da drin steckt, geschützt wird und belohnt wird. Gottes Wort sagt auch, dass Gott denen, die zu ihm kommen, ein Belohner ist. Das ist ja das Vaterherz, was Gott will, zu dem wir kommen sollen. Wer mich ein bisschen kennt, der weiß, dass ich eine gewisse Neigung zu Blödsinnsantworten habe. Und wenn meine Kinder dann schon mal hier und da mit Fragen kommen, dann kann das passieren, dass ich denen eine Antwort gebe, die eigentlich nicht so ganz ernst gemeint ist. Und meine Frau sagt dann manchmal zu mir, überlegst du dir eigentlich, was deine Kinder dir glauben sollen und was nicht? Ich muss dann meistens zugeben, nö, überlege ich mir vorher nicht, fand ich einfach lustig. Bei Jesus ist das ein gravierender Punkt, auch in der Begegnung, auch in der Frage, werdet wie die Kinder, ihn ganz ernst zu nehmen in dem, was er zu sagen hat. Wir haben das dann auch schon erlebt, Samuel kam mit irgendeiner Frage, ich habe irgendeine Blödsinnsantwort gegeben Und er lief los und wiederholte meine Blödsinnsantwort. Und zwar nicht, weil er die vorher auf Herz und Nieren geprüft gehabt hätte, sondern weil er die von seinem Papa gekriegt hat. Wenn ich an dieser Stelle mal ganz grundsätzlich werden darf, ich glaube, Bibelkritik kommt immer aus fehlender Gotteskindschaft. Werdet wie die Kinder, kommt zu 100% auch in die Begegnung mit dem, was Jesus zu sagen hat. Nehmt das an, nehmt das ernst, nehmt das als sein absolut vertrauenswürdiges Reden, als seine Worte, die euch Wahrheit sagen, die euch Leben schaffen, die euch Kraft geben. Auch da werden wie die Kinder und die Ohnmacht fehlender Weisheit, fehlenden Wissens, fehlenden Erklärungen, fehlender Lebenskraft zu 100% hinbringen und auch in einer 100%igen Erwartungshaltung hinbringen und dann nehmen, was er aus seinem segensvollen Vaterherzen in die ausgestreckten Hände wirft. Werdet wie die Kinder. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, werdet ihr nicht in das Reich Gottes kommen. Es gibt dann noch diesen reichen Mann. Die Frage, die der hat, was muss ich tun, um das ewige Leben zu ererben, die scheint damals unter den Leuten gewesen zu sein. Die Frage finden wir in den Evangelien dreimal. Einmal, das sagte ich schon, ist es ein reicher junger Mann. Hier ist es ein reicher Mann, der schon gesellschaftlich eine ordentliche Position hatte. An der dritten Stelle ist es einfach nur ein reicher Mann. Die Frage war anscheinend wichtig. Was muss ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Jesus nimmt den Gesprächsfaden auf, aber in einer sehr bemerkenswerten Weise. Er packt diesen Fragesteller erstmal bei der Anrede, die er wählt. Er sagt ja, guter Meister, was muss ich tun? Jesus sagt, wieso nennst du mich gut? Nur Gott ist gut. Das heißt, lieber reicher Mann, mit deiner Lebensfrage, du musst jetzt entweder annehmen, dass du mit der Anrede recht hast und Jesus wirklich gut ist, weil er der Sohn Gottes ist, dann darfst du auch damit rechnen, dass Jesus dich in dieser Frage weiterführt. Wenn du nicht bereit bist, bei dieser Anrede zu bleiben und damit zu akzeptieren, dass Jesus Gott ist, und das war ja in der damaligen Situation Jesu alles andere als selbstverständlich, dass das jemand annimmt, wenn du an dieser Stelle einen Rückzieher machst, dann brauchst du nicht damit zu rechnen, dass Jesus Antworten für dich hat. Diese ganze Suche nach irgendwelchen Antworten, die aber nicht da beginnt, Jesus als Gott zu akzeptieren, wird immer eine sinnlose Suche bleiben. So ist das hier die erste Herausforderung für den Mann. Bleibst du dabei, dass du gesagt hast, guter Meister, dann musst du dabei bleiben, Jesus zu akzeptieren als den, der er wirklich ist, als den Sohn Gottes? Willst du von dieser Anrede nochmal zurücktreten, weil du da doch nicht so mit einverstanden bist? Dann brauchst du nicht damit zu rechnen, dass Jesus noch Antworten für dich hätte. Jesus gibt eine Antwort und zählt eine ganze Reihe von sehr bekannten Geboten auf. Die hat der reiche Mann alle eingehalten, von Jugend auf. Paulus bezeugt ja was ganz Ähnliches in Philipper 3, wo er sagt, Wenn es um die Gerechtigkeit geht, die das Gesetz fordert, hatte ich eine 1 plus mit Sternchen. Da hat mir keiner was vorgemacht. Das Bemerkenswerte ist, Jesus zählt nur Gebote auf, die auf der zweiten Tafel stehen. Auf der Tafel, von den beiden Tafeln, die Mose mitgebracht hat, auf der die Angelegenheiten zwischen Menschen im Volk Gottes geregelt werden. Auf der ersten Tafel, wo die Angelegenheiten zwischen dem Volk Gottes und seinem Gott geregelt werden, stehen ganz andere Gebote und von denen erwähnt Jesus hier kein einziges. Damit stellt er den reichen Mann vor die Frage, bei all deinem Gutsein, bei all deinem Richtigsein, wie willst du das hinkriegen, gut sein und richtig sein auch vor Gott auf die Reihe zu kriegen? Siehst du dafür irgendeine Möglichkeit aus dir selber? Man könnte auch sagen, Jesus wirft hier in drastischer Deutlichkeit auf, dass zwischen der ersten Tafel der 10 Gebote, die die Sache mit Gott regeln, und der zweiten Tafel der 10 Gebote eine Kluft ist. Und er stellt die Frage, wenn du auf der zweiten Tafel so perfekt unterwegs bist, wie hast du denn jetzt vor, auf die erste Tafel rüber zu hüpfen? Dieses Thema hat er vorher in dem Gleichnis auch schon mal aufgeworfen. Pharisäer und Zöllner sind anscheinend zusammen raufgegangen zum Tempel, sodass der Pharisäer wusste, der Zöllner ist auch da. Hinterher haben die sich nicht mehr gesehen. Der Pharisäer ist losmarschiert, wahrscheinlich bis direkt vor die Tür des Heiligtums. Wahrscheinlich musste irgendein Levit ihn dann noch zurückhalten und sagen, hier, Moment mal, hier, bleib mal stehen. Und der Pharisäer hat ganz entrüstet geguckt und gedacht, wieso das denn? Und dann hält er eine Rede, eine als Gebet getarnte Strafrede an alle anderen und eine als Gebet getarnten Lobpreis seiner eigenen Person vor Gott. Wie toll er doch ist. Jesus sagt, dieser ging nicht gerechtfertigt in sein Haus. Und dann gibt es da noch diesen Zöllner. Der bleibt ganz woanders stehen. Der Zöllner aber stand von ferne. Wer in Epheser 2 das mal nachliest, dieses von ferne, der kommt dahin, dass dieser Zöllner sehr weit weggestanden hat, auf dem Vorhof der Heiden. Der Vorhof der Heiden war vom Vorhof der Juden getrennt durch so ein bisschen Mauer und dann einen Zaun. Du konntest also gucken, was da vorne passiert, aber du konntest nicht hin. Hättest du versucht, durch das Tor zu kommen, wärst du umgebracht worden. Da steht der Zöllner. Er steht von ferne, das heißt zwischen ihm, da wo er steht, und dem Heiligtum liegt ein ganzes Stück Weges, den er nicht geht, auch nicht gehen kann. Und von da aus, wo er steht, ruft er, Gott sei mir Sünder gnädig. Damit hat er formuliert, warum er da steht, nämlich weil er ein Sünder ist. Das mittelhochdeutsche Wort Sünde oder Sund, das Luther an dieser Stelle gewählt hat, das bezeichnet eigentlich einen tiefen Graben, den man nicht überwinden kann. Zwischen dem Standort des Zöllners und dem Heiligtum war ein tiefer Graben und er konnte ihn nicht überwinden. Deswegen ist seine Bitte, Gott, schieb bitte von deiner Seite des Grabens aus eine Brücke rüber, über die ich gehen kann. Sei mir Sünder gnädig. Mit dieser Bitte geht der Zöllner gerechtfertigt in sein Haus. Er erwartet nichts von sich. Er erwartet alles von Gott. Er behält auch nichts bei sich. Er legt alles vor Gott hin. Er versucht nicht zu verhandeln. Ihm bleibt einzig und allein die Bitte um Gottes Gnade, um geschenkte Rechtfertigung. Darum, dass Gott ihm sein Recht fertig macht. Vor dieser Frage steht der reiche Mann jetzt auch. Du stehst auf deiner zweiten Tafel und bist darin richtig toll. Wie willst du denn die Sache mit Gott ins Reine bringen? Da ist eine Kluft. Kommst du darüber? Der reiche Mann steht vor der Frage, ohne Mittel sie zu beantworten. Jesus sagt ihm, das Entscheidende fehlt dir noch. Und hier jetzt bitte nicht die Sozialethiker und Befreiungstheologen nach vorne, die dann sagen würden, ja, da haben wir es wieder. Jesus sagt, nur Arme können wirklich Christen sein. Das sagt er nicht. Wenn er gemeint hätte, Christen müssen immer alles verkaufen, dann hätte er dasselbe auch zu Josef von Arimathäa sagen müssen, zu Nikodemus, zu Jairus, zu Maria und Martha und zu wer weiß wem noch allen. Das tut er aber nicht. Er greift hier einen ganz entscheidenden Punkt an, den Martin Luther in seiner Auslegung zum ersten Gebot formuliert. Es gibt eigentlich keinen wirklichen Atheismus. Du kannst zwar behaupten, dass es keinen Gott gibt, aber alles, woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Und dieser Mann hatte sein Herz an seinen Reichtum gehängt und war deswegen nicht bereit, sich von Jesus sagen zu lassen, verkaufe alles, was du hast, obwohl Jesus ja ein super Angebot macht. Er sagt, du zahlst das, was du hier unten verkaufst, auf der Himmelsbank, auf dein Konto ein. Und da kriegst du dein Guthaben verzinst mit einem Zinssatz, wo Frau Lagarde einen Stift weglegt. Die Himmelsbank verzinst mit 10.000%. Was du einzahlst, sind 100% und das wird dir hundertfältig vergolten, sind nach Adam Riese und Eva Zwerg 10.000%. Das zahlst du ein, wenn du dein Herz losreißt von dem, was dein Gott ist, und es hinhängst an den, der dir von Gott geschickt worden ist, als der, der dein Leben wirklich bewahren kann, als der, durch den Gott wirklich zu dir kommt, als der, den Gott dir zum Immanuel, zum Gott mit uns gemacht hat. Verkaufe alles, was du hast, und dann komm und folge mir nach. Reiß dein Herz weg von dem, was nicht Gott ist, von deinem eigenen Reichtum, von deinem eigenen Stand, von deinem eigenen Gutsein, von deinem eigenen, was immer du alles gehalten hast, von deiner Jugend auf und meintest damit vor Gott gerecht zu sein, reiß dein Herz davon weg und hänge es an den, der es dir bewahren und der es dir in die Ewigkeit führen kann. Häng es an den, der dir die Frage nach dem ewigen Leben wirklich beantworten kann. Komm und folge mir nach. Da wurde der Mann traurig, denn er hatte viele Güter. Er war zu dieser Konsequenz, die Jesus fordert, nicht bereit. Das wiederum macht Jesus traurig im Blick auf ihn. Er hätte nicht verloren sein müssen. Er hätte der Einladung von Jesus folgen sollen. Jesus gibt auf dieser Einladung sogar noch ein höchst bemerkenswertes Siegel hinten drauf. Die Jünger stellen dann eine menschlich sehr verständliche Frage. Ja, wer kann denn dann selig werden? Kann ich denn mein Herz losreißen von dem, was es gefangen hält, und es hinhängen an den, der es befreit? Jesus sagt, nö, kannst du als Mensch nicht. Aber bei Gott, da sind alle Dinge möglich. Deswegen hätte ich sehr gerne das Lied gesungen, Herr, habe Acht auf mich. Vielleicht könnt ihr das oder können wir es gleich noch lesen oder ihr lest es am Donnerstag mal. Da sind solche Bitten formuliert, die mit der Rettermacht und dem Retterwillen Gottes rechnen und die ihm zutrauen, dass er die Wahrheit sagt, wenn er sagt, bei Gott sind alle Dinge möglich. Dass er mein Herz nimmt und es losreißt von dem, was nicht Gott ist und was mich gefangen hält und hinhängt an den, der wirklich Gott ist. Dass er mein Herz leer macht von allem Eigenen und füllt mit seinem. Dass ich komme wie ein Kind, völlig komme, alles von ihm erwarte, ihm ganz vertraue und ihm komplett das Handeln überlasse. Mit meinen Unmöglichkeiten ist mir dann ja doch nichts geholfen. Ich bin ja darauf angewiesen, dass Gott alle Dinge möglich sind. So darf ich kindlich kommen und zu ihm sagen, bei dir sind doch alle Dinge möglich. Hier bin ich mit meinen Unmöglichkeiten und bitte dich um deine Möglichkeiten. Vielleicht können wir die Zusage auch in andere Dinge unseres Lebens mitnehmen. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Und in dieser Haltung uns von Jesus belehren lassen zu werden, wie ein Kind, damit wir zu ihm kommen wie seine Kinder. Amen. Lasst uns nochmal miteinander beten.